Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch, den Schöpfer anbeten. Wir haben den Auftrag, den Schöpfer anzubeten. Wenn wir glauben, dass Gott unsere Welt erschaffen hat, verändert das unser Denken? Wie kommen wir zu einem immanenten Gott im Gebet? Mit diesen Fragen wollen wir uns heute beschäftigen. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Zuhören und Gottes reichen Sie.
Liebe Zuschauer, ich freue mich, dass ich Sie begrüßen darf zu einer erneuten Gesprächsrunde. Heute zur Offenbarung 14, Vers 7. Betet an, der gemacht hat Himmel und Erde. Ich darf meine Gesprächspartner hier begrüßen. Das ist zu meiner linken Seite Gerson und Luise und zu meiner rechten Seite Bojan und Thomas und ich bin der Martin. Und wir starten wie immer mit einem Gebet. Unser guter Schöpfergott, du hast alles geschaffen, durch dich sind wir und bleiben wir. Ja, dieses Gespräch konzentriert sich auf das, was in der Offenbarung als Botschaft dieses ersten Engels steht, in Offenbarung 14. Ich möchte dich bitten, dass der Geist, der auch diesen Engel führt und leitet, uns im Gespräch leitet, dass durch das, was wir sagen, auch etwas Neues entsteht. Dass du Neues schaffst in unserem Denken, sowohl hier in dieser Runde als auch bei denen, die zusehen. Dafür danke ich dir. Amen.
Amen.
Ja, Schöpfung. Das ist ja so ein Bekenntnis, was wir als Christen alle irgendwo haben. Wir bekennen uns zu Gott, dem Schöpfer. Es soll aber nicht nur ein theologisches Bekenntnis bleiben. Es soll ja auch lebensrelevant werden. Und so ist meine erste Frage. Was bedeutet es für dich persönlich, dass du Gott als Schöpfer anbeten kannst?
Zum einen er als Schöpfer, das ist schon erstaunlich, weil er der große Gott ist, der alles gemacht hat, Himmel, Erde, Meer und Wasserquellen. Und dass wir persönlich zu ihm kommen dürfen und ihn anbeten dürfen, so quasi so eine Privataudienz zu diesem großen Schöpfer, das ist erstaunlich.
Es ist auch einfach dieses Thema, man ist gewollt. Man ist, da gibt es ja dieses Lied, du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Da steckt ein Plan dahinter, dass jeder Einzelne von uns heute hier sitzt. Weil Gott sich uns ausgedacht hat und gesagt hat, den oder die möchte ich so haben.
Ich kann in der Natur dann auch Spuren dieses Schöpfers erkennen und bestimmte Phänomene in der Natur, die mich erstaunen machen oder die Schönheit der Natur, das verbindet mich dann auch mit dem Schöpfer.
Jetzt warte mal auf Bojan, der ja, immer mit seiner Kamera in der Natur und schaut sich die Sachen an. Also.
Ja, mir bedeutet es natürlich auch viel. Ich habe gemerkt, dass es noch wichtiger wurde, je älter ich wurde, je mehr ich sehe dann, dass meine Eltern älter wurden, Mutter ist schon gestorben und so weiter, solange das Kind klein ist. Ja, die Eltern sind die volle Bezugsperson. Wenn man nichts von Gott weiß, wenn man weiß natürlich Gott, aber die Eltern werden schwach, sie sind auch weg. Ne? Von wo komme ich? Von wer hat mich gewollt? Also ist ganz, ganz, ganz wichtige Frage.
Und der Schöpfer ist dann jemand, der auch noch Zukunft schenkt, weil er wieder erschaffen kann. Ne?
Genau.
Selbst wenn die Eltern dahin schwinden, sie können wieder gebracht werden. Also Gott als Schöpfer, das ist schon eine erhabene, eine großartige Sache, die wir jeden Tag erleben können. Ich hoffe, Luise geht auch raus jeden Tag in die Natur, so wie du sagst. Und das werden wir jetzt ein bisschen noch genauer uns ansehen. Also schauen wir in Offenbarung, Kapitel 14, Vers 7. Ich würde sagen, wir lesen den ganzen Vers, er ist ja nicht lange. Hier ist die Botschaft des ersten Engels. Gerson, darf ich dich mal bitten darum?
Ja. Offenbarung 14, Vers 7. Er rief mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat.
Ja, heute beschäftigen wir uns ja mit dem Anbeten. Die letzten zwei Male oder drei Male eigentlich haben wir über den ersten Teil der Botschaft gesprochen, über das Fürchten, über die Ehre geben, über die Stunde des Gerichts und dann auch, was soll man darunter verstehen unter diesem Gericht und wie soll man das berechnen? Jetzt geht es um die Anbetung. Nun, die Lektion sagt auch, dass Anbetung das zentrale Thema der Offenbarung ist. Würdet ihr dem zustimmen? Ich meine, gibt es da noch andere Stellen, die um Anbetung Gottes in der Offenbarung sich drehen? Oder ist das die einzige hier?
Da gibt es ganz sicher noch andere Stellen. Also ich habe jetzt gerade gedacht an die Szene, die Thronszene in Offenbarung 4, wo dann die vier Gestalten, ich weiß nicht, ob ich das kurz vorlesen darf.
Klar doch.
Die Gestalten Preis, Ehre und Dank geben dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen, Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen.
Also der Vers 11 ist Schöpfung pur, ja. Mhm. Und da wird der Vater auf dem Thron angebetet, ja.
Ich habe mal diese ganze Struktur mir aufgeschrieben, diese ganzen Anbetungsszenen von Kapitel 4 bis 19. Es ist unglaublich faszinierend, ja. Wenn man das sieht, wie es so beginnt von den vier Wesen, dann die 24 Ältesten, dann die Engel, bis letztendlich in Kapitel 19 alle beten an, ne? Also die Gottesvolk. Also es ist wunderschön. Das ist, ich glaube, das ist eine Struktur drin. Das ist für mich wie ein roter Faden fast, diese Anbetungsszene, wo anerkannt wird, Gott, wer Gott ist, vom Schöpfer angefangen und, ja. Wir haben auch das Gegenteil drin, wo jemand anders angebetet werden wird oder wurde. Aber das ist wunderschön, ja. Also wenn du schon so fragst, diese ganze Struktur der Anbetung in der Offenbarung.
Anbetungsszenen, das sind dann so die Stimmen, die Lieder, die Hymnen, die da erschallen, ne? Ja. Kann dir ja in 7 Cluster zusammenfassen. Ich glaube, es sind so 12 bis 14 Szenen. Das ist schon schön, ja. Also die Anbetung durchzieht die Offenbarung. Fällt euch noch was ein? Ja?
Du sagst auch einen Punkt gerade schon, wir haben auch dieses Für und Wider, wir haben auch diese Negativbeispiele. Und das betrifft ja sogar Johannes selbst. In Offenbarung 19, Vers 10 finden wir dann den Text, und ich fiel vor seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten. Da geht es um den Engel, der vor ihm steht. Da sagte er zu mir, sieh zu, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Also es geht darum, nur Gott anzubeten. Und diese falsche Anbetung oder die Anbetung anderer hast du gerade schon genannt und das kommt hier auch nochmal ganz deutlich zum Tragen. Bete Gott an.
Im Kapitel davor, in Offenbarung 13, haben wir auch schon etwas von Anbetung. Da geht es dann eher darum, dass ein Tier angebetet wird. Also offensichtlich sind hier Mächte, die umeinander ringen. Wer wird angebetet? Ja? Das ist der Schöpfer, der wahre Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat oder eben ein anderes System, ein Tier in diesem Fall.
Und wenn man das jetzt genau anschaut, dieses davor, dann stellt man fest, dass das Tier oder auch der Drache in Kapitel 13 und 14 7-mal angebetet werden. 7-mal taucht das Wort Anbetung auf und einmal taucht es auf für Gott. Also da sind wir so in einem Konflikt der Anbetung mitten in der zentralen Vision der Offenbarung. Ne? Ich frage mich, warum ist Anbetung so wichtig? Ich erinnere mich an Satan in der Wüste, der Jesus Christus versucht. Und in Matthäus 4 zumindest, die letzte Versuchung, so den letzten Pfeil, den er abschießt, ist, ich gebe dir alles. Alle Reiche der Welt. Beuge nur einmal das Knie. Biete mich nur kurz an. Warum geht es hier um den Kampf um Anbetung? Was steckt da dahinter für euch?
Na, der Anbetung folgen auch Taten. Also wenn ich etwas anbete oder verehre, dann werde ich auch dieser Macht irgendwie folgen oder ganz viel Raum geben, Aufmerksamkeit schenken. Und es ist ein Anerkenntnis, dass Gott an der ersten Stelle steht. Und das bleibt dann nicht bei einem Wort, das ich sage oder im Knien oder so, sondern das wirkt sich aufs ganze Leben aus, auf alles, was ich tue, wie ich an Sachen rangehe. Und deshalb ist es auch so wichtig.
Ja. Das hat ja auch was mit Anmaßung auf der anderen Seite zu tun. Also ich unterstütze diese Anmaßung irgendwo. Du hast vorhin diese Thronszene vorgelesen, wo es dann ja auch darum geht, das Lamm allein ist würdig. Gott allein ist derjenige, der würdig ist, der das Recht hat, angebetet zu werden. Und damit habe ich auch nur das Recht, ihn anzubeten. Mhm. Also auch so eine Zuständigkeitsfrage, sage ich mal.
Es gibt ja auch dieses Sprichwort, was ich anbete, das ist mein Gott. Ja. Das können für manche vielleicht auch andere Dinge sein. Die denken jetzt gar nicht an den Schöpfergott, sondern die haben dann vielleicht Dinge, die ihnen wichtiger sind, wo sie ihr Leben dran orientieren. Das kann die Arbeit sein, das Haus sein, die Karriere sein, Rang, Ruf, Name und so weiter. Das ist ihnen dann auch wichtiger und das ist dann ihr Gott, ja, was sie also verehren. Also mit Anbetung jetzt nicht unbedingt immer nur, dass man auf Knien liegt und ein Sprüchlein sagt, sondern wo setze ich die Priorität in meinem Leben? Was ist mir wirklich wichtig?
Ja. Also könnt ihr das noch einmal ein bisschen, ihr habt es ja schon gesagt, hat was nicht nur mit Worten zu tun. Also was wir am Anfang gemacht haben, war ein Gebet. Mhm. Aber betet Gott an, ist ja nicht nur diese Zeit, oder? Mhm. Sondern was ist Gott anbeten? Oder wenn man jemand anders anbetet? Mhm. Oder wenn Satan sagt, bete mich an. Also ich meine, will er da einfach nur ein Wort haben? Oder worum geht es bei Anbetung?
Anbeten beinhaltet Ehre geben, huldigen, anerkennen irgendwo auch als das, was man ist, als anbetungswürdig. Und an der Stelle wird es dann eben problematisch, wenn ich anderen Menschen, anderen Dingen, anderen Wesen als Gott huldige und ihnen Anbetungen zuerkenne, die sie nicht haben sollten, die ihnen nicht zusteht.
Gerade wenn wir in der Offenbarung auch anschauen, wird das ja bildlich auch gezeigt, da wird uns ja was gezeigt, das ist ja irgendwo ein Raum und in diesem Raum, gut, Gott ist manchmal schon erhoben, aber dann fallen sie nieder oft, ja. Mhm. Das heißt, es wird hier komprimiert, gezeigt durch die Form, die Einstellung, wer ist oben, wer ist unten in der Hierarchie, wer ist der Schöpfer, wer ist der Löser, wer ist würdig. Deswegen, es kommt immer wieder in der Offenbarung, ich glaube, wir brauchen Zeiten, wo wir das zeigen mit dieser Form und mit diesen Inhalten. Aber letztendlich, glaube ich, wenn ich dich richtig verstehe, deine Frage geht ja auch dahinter, das soll ja eine Einstellung sein. Hier demonstriere ich das nur und singe natürlich im Angesicht Gottes und der Engel und oder wir singen zusammen und fallen nieder und beten an. Aber letztendlich zeigt das tatsächlich die Haltung, die im Alltag sein sollte. Mhm.
Und da steht ja auch dieses Du bist würdig, da wird es erst über Gott Vater und später über das Lamm gesagt. Und wenn ich jetzt jemand anderen anbete, dann würde ich ja ausdrücken, der wäre würdig. Und dann würde ich das ganze Bild, das die Bibel mir zeigt, auf den Kopf stellen und eigentlich auch Gott zum Lügner erklären oder da ein neues System begründen und sagen, nein, eigentlich in dieser Situation ist Luzifer auch würdig, jetzt kann ich das mal machen. Und drücke dann aus, dass er vielleicht doch recht hat mit seiner Art und Weise, wie er die Welt sieht und was er vertritt und alles. Und wo komme ich denn dahin? Und bei Gott kann ich das aber sagen, er ist würdig. Ja? Er ist der Schöpfer, er ist der Erlöser. Er hat das bewiesen, dass er diese Anbetung verdient. Und ich möchte das nicht austauschen, indem ich einen anderen für würdig erkläre.
Das heißt, Gott ist anbetungswürdiger als alles andere.
Natürlich.
Wobei, ist irgendwas noch anbetungswürdig? Also allein Gott ist anbetungswürdig.
Nicht.
Das bedeutet dann irgendwie, ich stelle mich in eine gewisse Position, ein Diener, können wir auch so ausdrücken, oder? Ich bin ein Diener Gottes. Ich spreche Gott die Position zu, die er hat. Also ich positioniere mich in dem Ganzen irgendwie. Macht Anbetung noch etwas mit mir?
Es gibt in gewisser Weise auch eine Orientierung. Ja, also wenn ich jetzt sage, ich bete Gott an, dann möchte ich mich auch an dem orientieren, was er sagt. Mhm. Die Bibel verwendet das Wort Glauben. Wir können es auch synonym wiedergeben mit Vertrauen. Und wem ich vertraue, dem zeige ich es, indem ich auch auf seinen Rat höre und nachfolge. Wir haben auch einen anderen Text im Neuen Testament, wo es darum geht, dass unser ganzes Leben ein Gottesdienst sein darf. Mhm. Wo wir sogar aufgefordert werden, unser Leben als ein Opfer hinzugeben, zum Wohlgeruch. Das ist ja alles in dieser Sprache der Anbetung. Mhm. Römer 12 zum Beispiel.
Manche sagen ja, wir sind als Homo liturgicus geschaffen. Das ist ein Mensch, der anbetet. Das würde mich jetzt interessieren. Müssen wir anbeten als Menschen? Können wir gar nicht anders als anbeten? Oder gibt es auch Menschen, die völlig ohne Anbetung durch die Welt laufen? Wie seht ihr das?
Also ich glaube, dass Anbetung viel mehr vorkommt, als wir uns dessen bewusst sind. Zum Beispiel in so ein Sportstadion, wie das schon gebaut ist, die Lichteffekte, die Lautstärke, die Menschenmassen. Und es hat, also vieles hat, glaube ich, auch religiöse Züge und wird einfach in die säkulare Welt gezogen. Oder ich denke an Konsumtempel, wieder mit Licht und wie man da überwältigt ist von diesen Eindrücken. Auch wenn man sich schon dran gewöhnt hat und jede Woche dahin geht, sind das trotzdem wahrscheinlich Reize, die eigentlich aus der religiösen Sphäre kommen, die jetzt einfach ins, in die Welt hineingetragen werden, um diesem Bedürfnis auch Rechnung zu tragen.
Das ist Bedürfnis. Mhm. Gibt es ein Bedürfnis zur Anbetung?
Mhm. Absolut. Die Soziologen zum Beispiel haben 60er Jahre und schon vorher angedeutet, dass es eine Art unsichtbare Religion gibt. Also eine Religion, wo wir keinen Tempel haben und Bibel und expliziten, also bewussten Glauben, sondern wo wir die Funktionen der Religion leben, was Luisa gesagt hat, in Stadion, ja, und wir haben unsere Stars, ja, oder in Medien vielfach, natürlich die Funktion, wir brauchen das, wir haben ein Bedürfnis, etwas über uns zu haben, ja, in dieser Hierarchie. Nur wenn Gott weggenommen wird, dann wird in dieses Loch etwas anderes, also in diesem Vakuum wird etwas anderes sich positionieren. Das haben die Soziologen gezeigt, auch in der Medienpsychologie kann man das zeigen und in verschiedenen Bereichen, dass, wenn man genau hinschaut, dann sieht man, der Mensch hat dieses Bedürfnis.
Und das ist die Orientierung, die Thomas angesprochen hat. Ja? Ich suche irgendwas, wohin ich mich, woran ich mich ausrichten kann. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Anbetung richtet mich auch aus, weil ich mich daran orientiere. Wohin möchte ich? Und dann geht man zu den Stars, zu den Idolen und himmelt sie an. Das ist das oder auch bei anderen Menschen, das ist der oder die Angebetete, sagt man ja im Volksmund schon. Also dieses nach etwas Streben, auf etwas hinarbeiten oder etwas nacheifern, das ist, glaube ich, ein starker Aspekt.
Ja. Es gibt Doktorarbeiten, die aufzeigen, dass das Dritte Reich nicht möglich wäre, wenn Hitler und seine Mitarbeiter nicht es religiös aufgebaut hätten, das ganze System. Das heißt, der Heldenkult, der Totenkult. Hitler, wie inszeniert wurde in Nürnberg 1936, Lichtdom und all das. Also das ist religiös aufgebaut.
Ich denke, heute die ganzen Bilder, die so gefotoshoppt werden, wo Menschen eigentlich auch übernatürlich schön dargestellt werden, völlig unrealistisch. Das hat ja auch was, dass sie fast zu Göttern gemacht werden und dann zu irgendwo auch Anbetungsobjekten.
Also ich kann das zusammenfassen. Ihr sagt mir eindeutig, wir müssen anbeten. Wir sind vielleicht sogar zur Anbetung geschaffen. Vielleicht ist unsere Not, soll man es Not nennen, unser Bedürfnis, hast du gesagt, anzubeten, tatsächlich ein Hinweis darauf, dass es einen Schöpfergott gibt, der angebetet werden möchte. Drehen wir das mal ein bisschen rum von der Perspektive her und schauen wir uns jetzt diesen Schöpfergott an. Auch da noch eine Frage. Macht Anbetung etwas mit ihm? Oder ist dieser Schöpfergott so, wie Augustinus das sagt, er ist der unbewegliche Gott, der über allem drüber steht und er empfängt die Anbetung und ja, ist ganz natürlich. Also mich würde interessieren, denkt ihr, dass das etwas mit Gott macht, wenn man ihn anbetet?
Ja. Bitte.
Es gibt ja einige Bibeltexte, wo irgendwo Trauer Gott darüber ausdrückt, wenn sein Volk, für das er sich so gemüht hat, ihm jetzt nicht nachfolgt. Und da hat man schon den Eindruck, dass Gott sich bewegen lässt, auch von unserem Verhalten, ob wir treu sind oder nicht.
Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man fragt, macht das was mit Gott oder braucht er es? Ich glaube, Gott ist autark genug, um zu sagen, wenn mich keiner anbetet, bin ich souverän und komme damit gut zurecht. Nichtsdestotrotz, wie du sagst, nimmt er Anteil an den Gebeten. Er lässt sich von Gebeten erweichen. Er stellt das immer wieder dar, dass Gebete ihn erreichen. Und das macht irgendwas mit ihm. Er reagiert zumindest auf Gebete aktiv, ohne dass er jetzt darauf als Lebenselixier angewiesen ist oder so. Aber er arbeitet damit. Und es macht ihm wahrscheinlich auch Freude, würde ich schon sagen. Es macht Gott Freude, wenn Menschen ihn anbeten, aber nicht, weil sie ihn anbeten um des Anbetens willen, sondern weil diese Menschen sich nach ihm ausrichten und das gut für die Menschen ist. Also dieses Gute für die Menschen, ich glaube, das macht ihm die Freude.
Und was du anbetest, zitiere ein bisschen den Thomas Anders, das wird auch dich verändern. Jetzt ist ja die Anbetung hier in Offenbarung 14,7 direkt verbunden mit einer Aussage über Gott. Nämlich, betet den an, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Warum steht es so da, wie es da steht? Was würdet ihr sagen?
Die Offenbarung nimmt ja sehr, sehr viele Anleihen aus dem Alten Testament. Ich glaube, dass sie gar nicht direkt zitiert, sondern immer nur so.
Meistens, ja.
Oder? Also, dass sie immer nur so.
Es kommt einem Zitat relativ
nahe. Anspielungen macht. Es kommt einem Zitat ja aber ziemlich nahe. Und ich glaube, das kommt uns eben auch sehr bekannt vor. Aus 2. Mose 20, aus dem 4. Gebot. Mhm. Und es ist interessant, dass in diesem Anbetungskontext jetzt auch diese Anspielung gemacht wird.
Du meinst auf das Sabbatgebot?
Ja.
Seht ihr das auch so?
Ich sehe da ganz klar die Parallele, weil es ja da in 2. Mose 20, 8 bis 11 auch heißt, ja, dass er geruht hat und gemacht hat. Also er hat gemacht und dann geruht am 7. Tag. Und interessant finde ich durchaus auch hier, Menschen oft tendierten dazu in der Vergangenheit, und es gibt es auch heute noch, eher das Werk des Schöpfers anzubeten, statt den Schöpfer selbst. Also dann den Himmel zu verehren und die Sterne zu verehren und in den Sternen nach dem Sinn des Lebens zu suchen und die Erde vielleicht zu verehren und Sonne zu verehren und so weiter. Ja.
Oder Tiere
zu verehren. Oder Tiere, genau. Und hier wird bewusst aufgerufen, den Schöpfer von all dem zu verehren.
Und das finden wir ja immer wieder. Diese Verbindung, Gott ist anbetungswürdig, weil er Schöpfer ist, das finden wir ja auch in Apostelgeschichte 4,24, wo dann ein Gebet kommt und das auch mit diesen Worten hier zitiert wird. Erde, Meer, Wasserquellen. Gott ist deswegen anbetungswürdig. Und da ist es ja auch nur logisch, dass ein Anbetungstag nach diesem Schöpfer sich orientiert. Also, wonach dann denn sonst, wenn nicht nach dem Schöpfer?
Und warum wird jetzt hier auf das Sabbatgebot hingewiesen? Durch diese Wörter machen, Himmel, Erde, Meer, die ja nur dreimal im AT vorkommen und immer an Sabbatstellen zu finden sind. Warum hier genau ein Sabbatgebot zu diesem Endzeitkampfkontext? Habt ihr da eine Erklärung?
In Offenbarung 13 werden ja einige Gebote auch sehr offensichtlich gebrochen. Also eben, dass man keinen anderen Gott haben soll, wird ein anderer Gott aufgerichtet. Dass man sich kein Bild machen soll, wird ein Bild gemacht. Ja? Dass man den Namen Gottes nicht missbrauchen will, wird Gott gelästert. Und jetzt passt eigentlich noch recht gut dazu, dass auch dieses Gebot in irgendeiner Weise angesprochen wird. Und wir sehen da ja auch, dass falsche Anbetung auch eine Abkehr vom biblischen Sabbat bedeutet, während der Sabbat auch ein Schutz ist gegen die falsche Anbetung, weil er auch mit der Schöpfung verbunden ist und an den Schöpfer erinnert. Und ich glaube, dass deshalb das auch in diesem Kontext von Offenbarung 13, 14 es jetzt eigentlich ganz gut passt, weil man dieses Gebot jetzt auch noch findet. Von diesen Geboten, die die Beziehung zwischen mir und Gott auch als Thema haben.
Das fand ich jetzt interessant. Du sagst, der Sabbat ist praktisch eine Art Schutzgebot für den Endzeitkampf. Habe ich das so richtig gehört?
Also ich sehe es auch noch auf einer ganz praktischen Ebene. Wir sind heutzutage alle so überlastet von Arbeit und finden gar nicht Zeit, um an den Schöpfer zu denken, normalerweise, wenn wir einfach mitschwimmen. Auch daher schon ein Schutz.
Ja, viele andere Gebote kann man, also die letzten sechs Gebote oder kann man auch so begründen, ethisch zum Teil, aber das vierte Gebot ist ja sehr persönlich. Das hat ja was mit der, woher kommen wir, wer ist es? Das ist wie die Unterschrift in der Schöpfung schon und auch in den zehn Geboten. Und da kämpft anscheinend der Feind auch sehr dagegen. Wem gehört alles? Von wem kommt's? Das ist ja auch Eigentumsfrage hier, die hier reingebracht wird. Und das wird nochmal aufgegriffen, weil das im großen Kampf eine große Rolle anscheinend spielt.
Und auch im weiteren Verlauf scheint es ja irgendwie Thema zu sein in Vers 9. wird Anbetung und das Mahlzeichen miteinander verbunden. In Vers 11 auch wieder. Anbetung, Mahlzeichen. Interessanterweise, dass sie keine Ruhe finden, was ja auch ein Sabbatelement ist. Aber hier wird, habe ich so den Eindruck, dieses positive Bild vorweggestellt. Anbetung plus Schöpfer plus Sabbat. Im Gegensatz zu diesen beiden Aspekten oder dem gleichen Aspekt zweimal, Anbetung des Tieres oder des Bildes des Tieres in Verbindung mit Mahlzeichen. Also hier wird eine Parallele und eine Gegenüberstellung vorgenommen.
Und dann könnte man es noch abrunden mit Vers 12. Hier sind die, da halten die Gebote Gottes. Ne? Ja.
Ja. Eines unserer größten Schwächen ist ja, dass wir vergessen. Darum hat Gott extra dieses Gebot gegeben, gedenkt daran. Dass da ein Tag ist, Gott hat selbst geruht und nehmt ihr diesen Tag und betet den Schöpfer an. Und wenn wir das machen, dann hilft uns das, dass wir den Schöpfer nicht vergessen. Um diese Schutzfunktion.
Sabbatgebot also als Schutz auch dafür, dass wir die richtige Anbetung einnehmen können. Ich meine, warum wird genau das Sabbatgebot hier genommen? Es werden viele Gebote übertreten, werden auch die anderen, fast alle anderen werden angeführt. Jene, die sich nicht mit Frauen befleckt haben, jene, die kein Falsch im Mund hatten, ne, und die Tötung durch das Tier und das soll man nicht töten und so weiter. Aber genau das Sabbatgebot wird genommen, wenn es um Anbetung geht. Das ist schon interessant. Hält der Sabbat uns in der Anbetung des Schöpfers?
Ich meine, der Bojan hat ja vorhin gesagt, die anderen Gebote kann man ethisch begründen beim Sabbat. Warum soll man nicht an irgendeinem Tag ruhen? Und wenn es einem gerade nicht genehm ist, warum soll man überhaupt ruhen? Also es gibt irgendwie nicht so eine logische Erklärung. Es hat was damit zu tun, eine Gehorsamsentscheidung zu treffen. Sonst werde ich das wahrscheinlich nicht daran festhalten, wenn ich diese Beziehung zu Gott nicht habe.
Und der Sabbat ist auch ein sehr persönliches, ich würde fast sagen intimes Zeichen zwischen uns und Gott, ja, dass er uns heiligt. Also wir haben ja diese Texte. Das ist ein Zeichen zwischen uns. Ja, so wie ich hier ein Zeichen habe zwischen uns, zwischen meiner Frau und mir, so ist der Sabbat was ganz Persönliches. Ja, und genau das wegzunehmen, ja, das ist der Feind.
Das heißt, der Kampf um Anbetung wird dann auch ein Kampf um den Sabbat sein.
Ganz genau. Mhm. Weil das tut am meisten weh, ja, wenn man unsere Beziehung angeht. Das Zeichen der Beziehung, das ist mein Schöpfer, mein geliebter Schöpfer, der nicht nur mich geschaffen hat, der heiligt mich, ja, der ist bei mir, wir sind zusammen, ja. Ich bin für ihn was ganz Besonderes. Wenn ich das kaputt machen kann, dann mache ich eure Beziehung kaputt.
Es ist nicht nur das Zeichen der Beziehung, sondern auch irgendwo der Raum, um diese Beziehung zu pflegen, zu Gott und zu anderen. Wenn ich denke, es wird vielleicht das Leben immer schneller werden und schneller. Und da ist der Sabbat einfach dieser Rückzugsort. Und wenn der weggenommen wird, dann wird man auch wahrscheinlich aus der Beziehung zu Gott irgendwo rausfallen.
Das heißt,
weil einfach der Raum fehlt, ja?
Schöpfer anzubeten heißt, ihm Raum geben und vor allem auch den Sabbat beachten, gedenken. Mhm. Habt ihr eine Erklärung, warum dann noch die Wasserquellen dazukommen? Denn das findet man bei den Sabbatgeboten im Alten Testament ja nicht. Also dass da gerade steht, betet an, den er gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Es ist einfach passend zum Meer, nimmt man jetzt auch noch die Wasserquellen dazu.
Eine Möglichkeit wäre zu sagen, dass es einfach diese Verbindung zur Anbetung aus Apostelgeschichte 4,24 bildet. Ob einem das reicht?
Jesus macht sich zur Quelle, also dass man nicht mehr dürstet, sondern eben in ihm das Wasser immer wieder zur Verfügung hat. Vielleicht soll einfach nochmal darauf hingewiesen werden, dass Gott auch dieser Erhaltende ist, der uns satt macht, der unsere Bedürfnisse stillen kann und bei dem alles zu finden ist.
So wie es dann in Offenbarung 21, 22 nochmal angedeutet wird, ne? Die Quelle des Lebens.
Die Wasserquellen erinnern irgendwie, finde ich, ein bisschen an die Sintflut, wo die Wasserquellen der Tiefe geöffnet werden. Es ist halt die Frage, ob es hier irgendwelche Anspielungen auch darauf gibt. Wir haben natürlich später Vernichtungen des Tieres und so weiter. Das kommt allerdings noch ein bisschen später. vielleicht klingt es hier schon an, weil wir ja schon dieses Gerichtsthema auch haben.
Also betet den Schöpfer an und betet auch den an, der richten kann. Ja. Denn er wird das ja in Gericht durchführen. Und gut, lassen wir das als Detail am Rande. Schauen wir uns jetzt an. Wir haben das letzte Mal ein bisschen den historischen Kontext dieser Botschaft betrachtet und sind draufgekommen, dass das dieses Gericht vor der Wiederkunft einläutet. Die Stunde ist gekommen, dass wir also praktisch in unserer Zeit jetzt sind. Jetzt ist mit dem Aufkommen der Adventbewegung auch eine andere Hypothese aufgekommen, die sich Evolution nennt, die darwinistische Evolution. Ich erinnere daran, 1844 hat er ein Essay geschrieben, 230 Seiten Essay, das dann später in noch mehr 100 Seiten Origin of Species übergegangen ist, was er später veröffentlicht hat. Und ja, und das hat so einen Siegeszug angetreten in der Welt. Also gar nicht mal so sehr die Botschaft scheint zu gewinnen, sondern eher die Botschaft, das hat sich alles so entwickelt, da gibt's keinen Schöpfer. Es gibt etliche Christen, die denken, dass Gott über lange Zeiträume geführt und gelenkt hat und dass so Evolution doch möglich ist. Man nennt das dann theistische Evolution. Sogar mancher Adventist scheint diese Vorstellung zu vertreten. Geht das, eurer Meinung nach? Gibt es da Schwierigkeiten?
Ja, also es gibt viele Punkte. Ich glaube, das, was am prägnantesten ist, was die größte biblische Schwierigkeit schafft, ist die Frage nach Tod und Sünde. Mhm. Wenn wir einen Schöpfer haben, der Leben schafft und die Sünde, die dann Leben zerstört, wie passt dann ein Entwicklungskonzept, das mit Mutation, Selektion, Auslesemechanismen, also mit Tod, arbeitet und nur so funktioniert, in diesen Schöpfergedanken des Lebensschaffens rein? Und wie kann dann der Sündenfall erklärt werden? Wieso gibt es den Tod? Hat den dann Gott geschaffen? Mhm. Das passt nicht zum biblischen Konzept.
Die ganze Ethik der Schöpfung ist irgendwie dem entgegengesetzt. Es ist auf der einen Seite das Survival of the Fittest und auf der anderen soll man sich um die Schwachen annehmen, demütig sein, anderen den Vortritt lassen. Das ergibt irgendwie eine Dissonanz. Und Menschen, die so gelebt hätten, wie Gott es sich vorstellt, würden ja in der Evolution nicht bestehen.
Vielleicht deswegen hier die Anspielung auf das vierte Gebot. Gerade weil das so ein Problem werden wird, die Evolutionslehre. Und ich glaube, dass wenn wir das vierte Gebot verlassen, ist ja tatsächlich passiert in der Form in katholischen Katechismus und so weiter, ist ja kein, ja, dann ist alles möglich. Weil das vierte Gebot zwingt mich ja an einen Gott zu glauben, der in 6 Tagen geschaffen hat, die Welt. Das ist ja der Inhalt des sechsten Gebotes. Es ist unmöglich, mit diesem Gebot eine theistische Evolution anzugehen. Dann macht das keinen Sinn mehr, zumindest nicht von den Daten der 6 Tage.
Gerade auch diese Verbindung, die ja zeitlich auch eine Verbindung hat. Das Gericht beginnt 1844 und in dem Zeitraum kommt dann eben auch Origin of Species.
Mhm. Also für mich hängt auch noch die Frage dran, ob Gott aus dem Nichts Sachen schaffen kann, Wunder tun kann. Und jedes Wunder, was Jesus in seinem Leben getan hat, ob er jetzt Wasser zu Wein verwandelt oder das Augenlicht wieder schenkt, das sind alles auch Momente der Schöpfung. Und so muss ich die dann auch naturwissenschaftlich anders erklären, weil ich mir das nicht vorstellen kann. Also jedes Wunder, auch die Jungfrauengeburt oder was es auch sei, ich muss irgendwo eine Grundentscheidung treffen, ob ich Wunder für möglich halte, auch wenn ich sie jetzt nicht so reproduzieren kann oder nicht.
Es ist tatsächlich ein verschiedenes Denkparadigma an der Stelle. Und das beißt sich hinten und vorne, wird schwer zusammengebracht werden können. Mhm. Aber wir sind in dieser Zeit, also das ist nochmal erwähnt. Also das ist jetzt gerade aktuell und so denken wir populär als Menschen in der westlichen Welt, dass Evolution eine gegebene Sache ist. Da frage ich mich jetzt schon, Das hier ist eine Botschaft, die gegeben wird, wir haben sie in Vers 6, an alle Leute, die auf Erden wohnen. Egal welcher Stamm, welche Kultur, männlich, weiblich, überall, egal welcher soziale Stand. Die Botschaft ist, betet an den Schöpfer. Aber wie geht das, dass wir das diesen Leuten, die säkular unterwegs sind, die populären Evolution glauben, schmackhaft machen können, an einen Schöpfergott zu glauben? Was hat der Schöpfungsglaube für solche Leute zu bieten?
Ich glaube, diese persönliche Komponente, die wir am Anfang auch schon angesprochen haben, macht hier den Unterschied. Ich glaube, dass wir bei manchen vielleicht schon, aber wenig über die Faktenlage kommen. Vielleicht sind wir da auch einfach nicht qualifiziert genug. Also ich persönlich, wenn ich mit einem Biologen spreche, ich gehe unter wahrscheinlich, gehe ich mal ganz schwer davon aus. Aber wir können Wert vermitteln. Wir können Annahme vermitteln. Wir können diesen Gedanken, du bist gewollt, oder auch diesen Gott, der eine Beziehung, intime Beziehung wünscht, vermitteln, der nur durch einen Schöpfer zum Tragen kommt. Ein Schöpfer, der Wert und Annahme einfach schenkt.
Wenn wir das ein bisschen mit Römer 1 auch vergleichen würden, als sie Gott verlassen haben und dann erstmal andere Sachen angebetet haben, die auch nicht diese Ehre haben dürfen, dann sind sie verrückt geworden und pervertiert, auch moralisch. Und heute sind wir ja an einem ganz anderen Punkt in dieser Welt. Wir können uns ja selbst zerstören. Wir können den Planeten zerstören und haben einen Teil der Umwelt zerstört. Und einen anderen Teil der Umwelt, Katastrophen und so, scheinen der Bibel nach ja durch unsere Moral auch zu entstehen. Und das ist im Moment die letzten 10 Jahre wahrscheinlich Thema, Top-Thema Nummer 1 in der Welt und wo wir das meiste Geld und die größten Ängste haben. Ich glaube, dass wir zeigen müssen der Welt, dass sie die Rechnung ohne den Wirt machen. Ja, sie versuchen, die Welt zu retten, aber bedenken nicht, dass die Schöpfung einen Schöpfer hat. Auch da ist, glaube ich, die Zeit gekommen, dass wir, und viele Menschen, aufrichtige Menschen, haben Angst und lieben den Planeten und wünschen, dass der bestehen bleibt, ja, aber verstehen nicht die Zusammenhänge, ja, dass dieser Planet nicht zufällig entstanden ist, sondern dass es einen Schöpfer gibt und erst in erster Linie haben wir zu ihm die Verantwortung. Ja, das Gericht ist gekommen. Auch die Erde zerstören, werden vor Gericht gebracht. Also da kommen jetzt ganz viele Themen, die, ich glaube, ich in der Dreiengelsbotschaft sehr große Rolle in der heutigen Zeit erst spielen werden, wie nie zuvor.
Das sind ganz wichtige Punkte. Und ich denke auch, es gibt ja Material von einem Zusammenschluss von einer Gruppe von Wissenschaftlern, die nennen sich halt Intelligent Design. Hier kann man das Material nehmen und mit diesen Argumenten ja auch arbeiten. Die weisen einfach darauf hin, dass eben nichts von alleine entstanden sein kann. Das Leben kann nicht einfach so aus dem Nichts heraus entstehen. Ja. Tun sich natürlich vielleicht manche dann auch schwer zu sagen, ja, ist es vielleicht ein Außerirdischer, der das Leben gebracht hat oder so. Ja. Aber letzten Endes ist das ein Fakt. Das Leben kann nicht einfach so von alleine entstehen. Es braucht jemanden, der den Anfang gegeben hat. Und darauf aufbauen kann man dann natürlich weiter überlegen, wie kann dann dieses Wesen sein? Hat sich dieses Wesen vielleicht offenbart? Könnte es dann auf die Bibel zurückführen und so weiter?
Das die Evolution ist nicht so klar, wie man manchmal denkt. Ja.
Ich denke, es bräuchte auch wirklich gläubige oder schöpfungsgläubige Menschen, die in vielleicht Biologie und ähnliche Zweige hineingehen und auch dieses Material, also dass da auch ein bisschen apologetische Arbeit betrieben wird. Das gibt es ja schon auch in Ansätzen, aber dass das vielleicht noch mehr Öffentlichkeit bekommt, weil der Laie da jetzt wirklich nicht mitdiskutieren kann, das ist klar. Und ich glaube, dass viele Menschen vielleicht an Schöpfung auch glauben würden, wenn sie nicht das Gefühl hätten, dass das gar keine Option ist für einen denkenden Menschen. Mhm. Dass es ihnen schon eine Hilfe wäre, wenn sie sehen, aha, es gibt da Modelle, die kann man auch mit wissenschaftlichen Dingen zusammenbringen und es könnte wirklich ein Weg sein. Und da sind die Menschen heute aber so weit von weg schon so entfremdet, dass sie das Gefühl haben, das geht ja gar nicht mehr. Ja, das ist dann irgendwie schade.
Es sind ja viele Menschen heute schon so gepolt, wenn es mir was bringt, dann nehme ich sie auch gerne an. Darf ich nochmal die Frage stellen, was bringt es, an einen Schöpfungsgott zu glauben? Für solche Leute, was könntet ihr ihnen sagen?
Du hast es vorher gesagt, die Ruhe, zum Beispiel den Frieden. Ruhe. Die Menschen werden keinen Frieden haben. Nach Lukas 21, große Angst ist das letzte Zeichen. Ja? Oder jetzt auch mit Umwelt hier, wenn wir das reinbringen, persönlich. Ja? Schau mal, wie die psychischen Krankheiten zunehmen und so weiter. Ja? Das alles ist hier impliziert. Betet ihn an. Die Tiere werden euch keine, diese weltlichen Mächte werden euch keinen Frieden geben. Ja? Und sie können die Probleme nicht lösen. Das ist das Problem. Ja?
Es gibt ja auch einfach Hoffnung. Da ist jemand gegenüber. Und es ist, als wenn, es wurde doch schon mal so verglichen, als wenn man die Sonne auslöscht, ja, im Glauben, dass Gott nicht existiert. Wie kalt ist dann die Welt eigentlich?
Hoffnung gegenüber.
Dass alles Zufall ist. Ich habe vielleicht Glück, dass ich ein langes Leben habe, aber vielleicht bin ich auch morgen durch einen Autounfall tot. Es ist niemand einfach
da. Gibt es dann auch Hoffnung auf die Zukunft?
Ja, nichts natürlich. Es kann, im naturalistischen Weltbild kann es auch eigentlich das nicht geben. Oder?
Mit dem Schöpfer Gott schwingt ja das ganze biblische Konzept, das ganze biblische Gottesbild mit. Es ist nicht einfach nur ein Gott, der wie im Dualismus etwas in die Welt gesetzt hat und sich nicht mehr drum kümmert, sondern wir haben einen liebevollen Gott, der sich kümmert, der Hoffnung schenkt, der da ist, der Lösungen anbietet, der wiederkommen möchte, der eine neue und bessere Welt für uns vorbereitet hat. Das alles schwingt ja in diesem Konzept und diesem Kontext mit.
Der Eltern auferweckt.
Der Eltern auferweckt. Wir sehen auch in der ganzen Offenbarung, wie die Welt immer mehr problematisch wird. Also wie, was passiert? Es fängt an mit dem weißen Reiter, aber was kommt nachher alles? Ja? Und jetzt kommt hier ewiges Evangelium, die frohe Botschaft. Ja? Und ich glaube, das ist der einzige Ausweg für die Menschen heute. Es gibt keinen anderen Ausweg, ja. Das ist der liebende Gott. In Heidelberg wurde eine Studie gemacht mit 40.000 Menschen mit 190 Faktoren. Man hat rausgekriegt, der stärkste Gesundheitsfaktor, liebevolle, spontane Gottesbeziehung. Das heißt aus Herzen, wir haben die Sehnsucht nach ihm. Wir kriegen so Ruhe, wir können so gesünder sein, wir können schon jetzt glücklicher, angstfreier sein, wenn wir diesen Gott haben. Das ist eine aktuelle Botschaft in dieser Zeit.
Ja, eigentlich müssten die Schöpferanbeter so das beste Argument für die Nichtchristen sein, dass sie sagen sollten, ich will Christ werden. Ja. Also schauen wir uns noch die Schöpfungsanbeter so in unserer letzten Frage an. Ne? Wir sind Schöpfung, Schöpferanbeter. Habe ich gesagt Schöpfungsanbeter? Blödsinn.
Ich habe
Schöpferanbeter, okay, um das nochmal deutlich zu machen. Schöpferanbeter. Wie zeigt sich für euch die Anbetung eines Schöpfers, nicht nur eines Gottes, sondern eines Gottes, der Schöpfer ist, in eurem Alltag? Am Sabbat, das weiß ich jetzt schon, ne? Am Sabbat, das ist klar, okay, da denkt ihr an Gott als Schöpfer und so. Aber so im Alltag, Gott als Schöpfer anbeten, wie geht das? Also was macht ihr da?
Das ist, glaube ich, eine starke Bewusstseinsfrage in erster Linie, indem man Gott was zutraut. Mhm. Wenn Gott schaffen kann, dann kann er auch alles andere. Und ein Gott, der die Kraft hat, einzugreifen in Problemsituationen, ein Gott, der Kraft hat, mich auch zu verändern. Und das ist einfach was Gott real macht und nicht einfach irgendwie enthobene Existenz dahin verschiebt.
Uns ändern. Also der Schöpfer greift auch in unser Leben ein und schafft Neues. Habt ihr noch Ideen?
Es gibt einen Psalm, der sagt, wenn ich anschaue den Himmel und so weiter, bestaunen, heute können wir das noch viel, im Alltag nicht, aber mit den Teleskopen natürlich noch viel weiter schauen. Was ist der Mensch? Ja? Oh, du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als den Engel und so, ja. Also wir werden klein und wieder groß, ja, durch die Bibel, wie groß uns Gott gemacht hat. Also ich mache so praktisch, wenn ich beten gehe, raus in die Natur, ich danke erstmal oft morgens, wenn ich bete, ja. Danke für mein Leben. Und dann gehe ich immer weiter. Danke für diese Milliarden, hunderte Milliarden Zellen, die funktionieren. Wenn eine kaputt geht und was falsch geht, dann habe ich eine schwere Krankheit vielleicht, ja. Dir schon mal für die Körperteile gedankt, dass sie gut funktionieren. Erst wenn sie nicht gut funktionieren, dann wird es einem so bewusst. Also man kann es ganz, ganz praktisch tun, den Schöpfer Dank schicken und dem Erhalter auch. In ihm sind wir auch noch weiter, solange wir leben.
Auch der Blick auf diesen großen Gott, da hilft es, dass die Sorgen, Probleme, die wir hier haben, kleiner werden. Ja? Weil Gott in seiner Größe und Allmacht und Allwissenheit schon 1000 Lösungen hat für die Probleme, die wir hier haben.
Und eine Wertschätzung für die Schöpfung leite ich irgendwie auch für mich praktisch daraus ab, dass ich versuche, nicht zu verschwenden und zu zerstören, wo es nicht nötig ist.
Dieser ökologische Draht, den auch du vorher erwähnt hast, den auch andere Menschen haben, der ist bei uns auch verstärkter. Ja. Mhm. Ja, liebe Zuschauer, was machen Sie, um den Schöpfer anzubeten? Schreiben Sie doch das in unsere Kommentare rein, wir lesen die gerne und sind dann gespannt, was da noch so an Punkten alles zusammenkommt, wie wir die Vortrefflichkeit des Schöpfers noch dankbarer zum Ausdruck bringen können. Ich danke euch für das sehr anregende Gespräch und bin mir sicher, jetzt gehen wir von diesem Platz weg und wir preisen den Schöpfer und leben unser Leben als bewusstes Geschöpf Gottes. Mhm. Luise, danke, dass du zum Abschluss mit uns betest.
Herr, unser allmächtiger Schöpfer, du hast alle Dinge gemacht. Alles, was wir überhaupt nur kennen und denken können, kommt von dir. Lass uns in diesem Bewusstsein leben, dass du uns geschaffen und gewollt hast, dass du mit uns auch ein Ziel hast und dass du eine neue Welt schaffen wirst, die noch viel großartiger ist. Hilf uns, diesen Gedanken der Schöpfung und das, was wir damit verbinden, auch an andere Menschen weiterzugeben, die dich noch nicht als ihren Schöpfer erkannt haben. Wir danken dir dafür. Amen.
Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.